Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zur Sendung mit dem Titel «Geistlicher Kampf». Und bei uns im Studio dürfen wir begrüßen den Professor Dr. Med Helmut Renner. Grüß Gott, Professor Renner, und herzlich willkommen bei uns auf Radio Gloria.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhn, und ich bedanke mich für die herzliche Begrüßung. Und ich darf Sie, verehrte und liebe Hörerinnen und Hörer, auch alle sehr herzlich begrüßen. Unser heutiges Thema: geistlicher Kampf. Es ist meine persönliche Überzeugung, dass Gott in seiner barmherzigen Liebe und für jedes seiner Geschöpfe auf diesem Planeten immer nur das Beste will. Ich formuliere dies so: Gott will unser irdisches Wohl und unser himmlisches Heil. Das ist unser Ziel, das irdische Wohl und das himmlische Heil. Aber es gibt einen, ein anderes Geschöpf, eine Person, die uns Menschen dies neidet und ständig daran arbeitet, mit aller Kraft, mit List und Tücke, uns beides zu verunmöglichen. Es ist der Teufel, mit einer riesigen Schar von Helfern, den Dämonen, und zusätzlichen Helfershelfern bei den verdammten Seelen und bei den lebenden Menschen. Da müssen wir uns wehren, um unser Ziel zu erreichen. Und so stehen wir ständig, jede Sekunde, mittendrin in einem geistlichen Kampf. Der Apostel Paulus spricht Klartext, ohne um den heißen Brei herumzureden, wie es so manche moderne Theologen gerne tun. Paulus spricht von Kämpfen, von Kampf und formuliert dies so. Epheserbrief, Kapitel 6. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Und Hiob nennt unser Leben auf diesem Planeten Kriegsdienst. Buch Hiob, Kapitel 7. Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? Wir stehen in einem permanenten geistlichen Kampf zwischen der Welt der Finsternis und der Welt des Lichtes. Also müssen wir immer wachsam sein und immer die Geister unterscheiden. Woher kommen sie? Licht oder Finsternis? Gott oder Satan? Es gibt so einige Eckpunkte in unserem Glaubensleben. Dazu zähle ich Wille, Wissen, Wachsamkeit. Leicht zu merken, die drei großen Buchstaben W. Wille. Ich will, ich muss mich entscheiden für Jesus Christus. Schließlich habe ich einen freien Willen. Ich muss mich entscheiden. Dann Wissen. Ich muss wissen, wo die Fallen und die Gefahren lauern, die mich aus meiner Entscheidung für Christus herausfallen lassen können. Wissen. Und drittens Wachsamkeit. Ich muss immer wachsam sein. Der Teufel schläft nicht. Diese Eckpunkte, sozusagen diese drei großen Ws, die gelten auch für das Thema die Mächte der Unterwelt, Luzifer und seine Dämonen. Ich will, dass sie in meinem Leben keine Macht haben. Ich sollte deshalb so viel wie möglich über dieses Thema wissen. Und zu diesem Wissen will ich mit diesem Vortrag beitragen. Und ich muss ständig wachsam sein, um nicht in ihre Fallen zu tappen. Eines müssen wir uns auch ständig bewusst sein. Es gibt nicht nur die sichtbare Welt, das, was wir um uns herum mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Es gibt auch eine unsichtbare geistliche Welt. Ich nenne dies gerne die geistliche Dimension, die hinter allen Dingen und hinter allen Ereignissen unsichtbar wirkt. Der dreifaltige, dreipersonale Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt, der sichtbaren und der unsichtbaren Dinge. Und dass es diese unsichtbare Wirklichkeit, diese unsichtbare Realität gibt, bekennen und glauben wir katholische Christen im großen Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und dann ist noch zu beachten die Reihenfolge. Das Unsichtbare ist aus dem Sichtbaren entstanden. Das Unsichtbare ist das Primäre. Paulus sagt im Hebräerbrief, Kapitel 11, aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Diese unsichtbare Welt kennt keine Zeit und auch keinen festen, anwählbaren Ort, der eventuell mit einem GPS anwählbar wäre. Diese unsichtbare Welt besteht also außerhalb von Raum und Zeit. Sie kennt nur Zustände, Bereiche, der Himmel, die Hölle, das Fegefeuer. Aber vor allem müssen wir diese unsichtbare Welt personal sehen, Personen. Nun auf der einen Seite natürlich den unsichtbaren Schöpfergott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der uns allerdings dann sichtbar geworden ist durch seinen Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Dadurch haben wir ein sichtbares Bild von Gott durch Jesus Christus. Und dann kommen die unsichtbaren Geschöpfe, die Engel, die heiligen Engel im Himmel, aber auch die gefallenen Engel, die Teufel und Dämonen, die, die in der Hölle sind und die, die auf der Erde herumschweifen. Dann auch die unsichtbaren erlösten Seelen im Himmel, die Heiligen, sowie die noch nicht erlösten Seelen, die sogenannten armen Seelen im Fegefeuer. Und zuletzt natürlich auch die verdammten Seelen in der Hölle. Alle diese unsichtbaren Personengruppen haben eine Person, die sie über alles überragt. Das ist die Gottesmutter Maria. Es muss uns bewusst sein, es gibt in der unsichtbaren Welt nur zwei Möglichkeiten, nur zwei Reiche. Das Reich des Lichtes und das Reich der Finsternis. Es gibt dazwischen kein eigenes Reich der Dämmerung, sozusagen eine Grauzone. Es gibt nur Licht oder Finsternis, nur Reich Gottes oder Reich Satans. In der geistlichen Wirklichkeit gibt es kein drittes eigenes Reich des Menschen. Romano Guardini formuliert das in so wunderbarer Sprache. Ich lese Romano Guardini wahnsinnig gerne. Also Romano Guardini. Doch auch etwas anderes ist wahr, dass es Wesen gibt, die den Menschen hassen, die abgefallenen Engel, Satan und die Seinen. Sie sind dem Menschen Feind von vornherein. Nicht etwa, weil er, der Mensch, sie beleidigt hätte oder sie bedrohte, sondern weil Gott ihn, den Menschen, liebt. Weil der Mensch durch Christus Kind des himmlischen Vaters ist und ewigen Lebens teilhaftig werden soll. Das alles aber hängt daran, dass er, der Mensch, im Willen Gottes bleibe. So suchen diese Wesen, ihn aus dem Willen Gottes herauszureißen. Nicht Reich Gottes soll er wollen, sondern Reich seiner selbst. Und dabei nicht merken, dass er dabei Reich des Satans wird. Soweit Romano Guardini. Doch zuerst wollen wir uns nun auf das Reich des Lichtes konzentrieren. Gott selbst ist Licht, unnahbares Licht. Und die vor ihm geschaffenen Geistwegen, die ihn in seiner Lichtfülle umgeben, die Engel, das sind Geister des Lichts und Geister der Liebe. Die Existenz der Engel ist eine Glaubenswahrheit der katholischen Kirche. Katechismus der katholischen Kirche, Ziffer 328. dass es geistige, körperlose Wesen gibt, die von der Heiligen Schrift für gewöhnlich Engel genannt werden, ist eine Glaubenswahrheit. Das bezeugt die Schrift ebenso klar wie die Einmütigkeit der Überlieferung. Weiter im Katechismus der katholischen Kirche, Ziffer 330. Als rein geistige Geschöpfe haben sie Verstand und Willen. Sie sind personale und unsterbliche Wesen. Sie überragen alle sichtbaren Geschöpfe an Vollkommenheit. Der Glanz ihrer Herrlichkeit zeugt davon. Soweit Katechismus. Romano Guardini beschreibt diese Engel so: Sie sind gewaltige und herrliche Wesen, die das Herz erschüttern und Gottes Nähe zu Bewusstsein bringen. Vor dem Throne Gottes erfüllen sie einen heiligen Dienst. Sie vollbringen, dass Gottes Wille geschehe im Himmel, wie es in der dritten Vaterunser-Bitte heißt. Im Psalm 103 können wir lesen: Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die seine Befehle vollstrecken. Und ein weiteres Merkmal der heiligen Engel ist: Sie sehen allezeit das Antlitz Gottes, des Vaters, in den Himmel. Matthäus Kapitel 18: Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Und Paulus im Hebräerbrief, Kapitel 1: Sind sie nicht alle nur dienende Geister, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen? Die Engel sind wie gleichzeitig im Himmel und zudem auf Erden, um hier ihren göttlichen Auftrag zu erfüllen, als himmlische Boten, als Hüter, als Schützer, als Helfer, als Streiter. So ist ihre von Gott gesetzte Aufgabe, die Seele des Menschen seiner endgültigen Bestimmung zuzuführen, dem ewigen Heil. Jeder von uns hat seinen eigenen Schutzengel, der hier mit uns durch diese Erdenzeit schreitet und uns dann im Himmel, so wir dorthin gelangen, eine ganze Ewigkeit begleitet. Ich habe mir angewohnt, in meinem kurzen Morgengebet meinen Schutzengel zu grüßen und ihm zu danken für seine Liebe, seine Sorge, seine Hilfe, seinen Schutz, seine Begleitung und auch für seinen Mut und seine Tapferkeit und seine Ausdauer, für mich zu streiten in diesem ununterbrochenen geistlichen Kampf um mein irdisches Wohl und um mein himmlisches Heil. Nicht uninteressant ist die Frage nach der Zahl der Engel. Es muss eine riesige Zahl von Engeln geben. Unser Schöpfergott ist ein Gott der Fülle. Wie viele Engel werden es wohl sein? Billionen, Trillionen, Quadrillionen und vielleicht noch mehr.
Thank you.
Hier auf Erden sind wir die streitende Kirche, Ecclesia Militans, lateinische Formulierung. Aber gegen wen müssen wir streiten und kämpfen? Es sind die gefallenen Engel unter ihrem Anführer Luzifer, die gefallenen Engel, die Dämonen, die uns hier das irdische Wohl und dort das himmlische Heil rauben wollen. Und um dieses nicht zu verlieren, deswegen müssen wir streiten und kämpfen. Auch die Existenz der gefallenen Engel ist eine Glaubenswahrheit der katholischen Kirche. Die Existenz von Dämonen ist kein biblischer Mythos oder mittelalterliche Fantasie. Sie ist grausame Realität. Ich hatte vorhin über die Zahl der Engel spekuliert. Deren riesige Zahl ist die schöne Seite der Überlegung. Aber jetzt ist leider auch die unschöne Seite zu bedenken. Ein Drittel dieser Engel ist von Gott abgefallen und wurden zu Dämonen. Offenbarung, Kapitel 12. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Von drei geschaffenen Engeln wurde einer ein Dämon. So gibt es also leider auch eine riesige Zahl von Dämonen. Die selige Katharina Emmerich sagt in etwa so sinngemäß: Wenn wir die Dämonen alle sehen könnten, würden wir das Sonnenlicht nicht mehr sehen. Also ein Grund mehr, immer wachsam zu sein. Die Bibel beschreibt diesen permanenten, ununterbrochenen geistigen Kampf, den Kampf des Lichts gegen die Finsternis, den Kampf der Wahrheit gegen die Lüge, den Kampf des Christen gegen seine dämonischen Feinde. In Epheser Kapitel 6. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Und die Vater unser Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen, muss auch personal verstanden werden. Nicht das Böse, sondern der Böse. Und so schreibt der Katechismus der katholischen Kirche, Ziffer 2851. In dieser Bitte ist das Böse nicht etwas rein Gedankliches, sondern bezeichnet eine Person, Satan, den Bösen, den Engel, der sich Gott widersetzt, der Teufel, Diabolos, stellt sich dem göttlichen Ratschluss und dem in Christus gewirkten Heilswerk entgegen. Soweit der Katechismus. Doch die Macht des Bösen ist nicht unbegrenzt, wie der Katechismus, Ziffer 395. Die Macht Satans ist jedoch nicht unendlich. Er ist bloß ein Geschöpf, zwar mächtig, weil er reiner Geist ist, aber doch nur ein Geschöpf. Er kann den Aufbau des Reiches Gottes nicht verhindern. Satan ist auf der Welt aus Hass gegen Gott und gegen dessen in Christus grundgelegtes Reich tätig. Sein Tun bringt schlimme geistige und mittelbar selbst physische Schäden über jeden Menschen und jede Gesellschaft. Und doch wird dieses sein Tun durch die göttliche Vorsehung zugelassen, welche die Geschichte des Menschen und der Welt kraftvoll und milde zugleich lenkt. Dass Gott das Tun des Teufels zulässt, ist ein großes Geheimnis. Aber wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Soweit der Katechismus. Papst Benedikt XVI. Spricht noch als Kardinal 1977, dass wir von einer dämonengeblendeten Welt abhängig sind, dass wir in einer von Dämonen geblendeten Welt leben. Jean Plia schreibt in seinem Buch mit dem Titel »Von der Finsternis zum Licht«, dass jeder Christ die Pflicht hat, sich mit den Regeln dieses geistlichen Kampfes gegen den Widersacher vertraut zu machen. Wenn wir Regeln des geistlichen Kampfes, das Wissen, darüber nicht lernen wollen, droht uns Schlimmes. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Mein Volk kommt um, weil ihm die Erkenntnis fehlt. Oder in einer anderen Übersetzung, mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. Das wollen wir doch nicht. Aus Mangel an Erkenntnis zugrunde gehen. Also, deswegen sollten wir uns die nötige Erkenntnis, das nötige Wissen aneignen. Dazu wollen wir uns heute zu dem Thema Dämonen einige wenige Fragen stellen. Viele andere Fragen müssen offen bleiben. Dazu reicht heute die Zeit nicht. Vielleicht mal in einer anderen Sendung. Nun eine erste Frage. Was sollten wir über den Teufel und seine Dämonen wissen? An der Existenz von Dämonen besteht für uns gläubige Katholiken kein Zweifel. Es ist Teil unseres Glaubensschatzes. Wir haben es gelesen und gehört im Katechismus. Den Teufel wie auch die Dämonen dürfen wir uns nicht so als eindeutige Figur vorstellen, zum Beispiel schwarz mit Hörnern, Pferdefuß und Schwanz. Nach der Bibel ist der Teufel ein Geist, der in verschiedenen Formen auftreten kann, zum Beispiel als Schlange, auch als Mensch. Der Teufel hat verschiedene Namen, die meisten finden wir in der Bibel, einige auch in anderen Schriften. Hier eine Liste seiner Namen. Der Teufel, also Einzahl, der Teufel, Luzifer, der aus dem Himmel hinabgestürzte Erzengel, der große Drache, die alte Schlange, der Satan, der Diabolus, der Durcheinanderwirbler, der Verdreher, der Verleumder, der Widersacher, der Ankläger der Brüder, der Mörder von Anfang an, der Lügner, der Vater der Lüge, der Malignus, der Bösewicht, der Böse, der Verführer, der Bluffer, der Mephisto, ein Goethes Faust ist Mephisto, der Teufel, Luzifer. Das war der Teufel. Und dann gibt es die Teufel, also in der Mehrzahl, das sind die Dämonen. Das sind die von Luzifer verführten, gefallenen Engel. Andere Bezeichnungen dafür sind gefallene Engel, abgefallene Engel, böse Geister, unreine Geister, Plagegeister. Noch einmal klar vor Augen, Luzifer und seine Dämonen sind geschaffene, personale Wesen, körperlos, ohne Körper, aus der geschaffenen, unsichtbaren, übernatürlichen Wirklichkeit, der unsichtbaren Realität, der unsichtbaren Welt. Für die Existenz von Dämonen, von Teufeln gibt es in den Evangelien zahlreiche Belege. Jesus selbst spricht mehrfach vom Teufel. Zwei Stellen will ich kurz zitieren. Auf die Bitte der Apostel, Jesus möge ihnen das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen deuten, erklärt Jesus, Matthäus Kapitel 13, der Feind, der es gesät hat, also der das Unkraut gesät hat, das ist der Teufel. Und im Buch der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 12, heißt es über den Drachensturz, da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, die die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Soweit Buch der Offenbarung. Oder auf der anderen Seite, wir wissen, auch Jesus selbst wurde vom Teufel in der Wüste versucht. Und viele weitere klare Aussagen finden sich in den Briefen von Paulus, Johannes, Petrus und Judas. Dämonen sind personale Wesen, aber Personen ohne Körper, körperlose Geistwesen, für uns Menschen unsichtbar. Dämonen ist ein Oberbegriff, der zunächst über deren Rangordnung, deren Stellung im Reich der Finsternis nichts aussagt. Es gibt Dämonen mit hohen Rängen und großem zerstörerischen Einfluss auf ganze Völker und Zeitepochen. Der Zeitgeist ist für mich auch ein sehr, sehr ranghoher Dämon. Wir sprechen vom Zeitgeist, das ist nun wirklich ein unsichtbarer dämonischer Geist. Gut, und dann gibt es darüber hinaus zahlreiche niederrangige Dämonen, sozusagen die Soldaten, die unter dem Befehl ihrer Oberen beim einzelnen Menschen wirken, die sozusagen als Bodentruppe arbeiten. Vielleicht haben Sie schon gehört von den Briefen des Oberteufels mit den Dienstanweisungen an seinen Neffen, den Unterteufel. Satirische Schriften. Aber in diesen satirischen Schriften steckt nach meiner Meinung nach viel Wahrheit. Der Teufel ist hochintelligent, viel intelligenter als wir Menschen. Er nutzt sein Wissen und seine Rechte schamlos aus. Er ist, wie es die Bibel sagt, der Ankläger der Brüder. Sünden und Laster sind Eintrittspforten des Teufels in unser Leben. Überall dort, wo der sündige Mensch sich eine Blöße gibt, wo er eine Schwachstelle hat, dort sammeln sich die Dämonen wie die Geier, wenn sie ein Aas entdecken. Und sie lassen sich nicht lange bitten. Sie fallen über diesen Menschen her, eben wie die Geier über das Aas. Wenn sich dieser Mensch durch Sünde oder durch Laster eben eine Blöße, eine Schwachstelle bietet. Und dann erstürmen diese Dämonen das Haus und nisten sich darin ein. Die Bibel kennt dazu das Wort Daimonizestai, dämonisiert werden. Grundsätzlich müssen wir überall und zu jeder Zeit mit der Anwesenheit von Dämonen rechnen. Jean Plia schreibt, wo sich Menschen zusammentun, da ist auch der Feind des Menschen anzutreffen. Mit seiner Schlauheit, mit seinen Verführungskünsten und mit seinen Fallen. Und so ergibt sich die nächste Frage, was wollen Dämonen? Luzifer und sein Anhang sind voller Wut und Hass auf Gott und sein Geschöpf Mensch. Sie wollen den Menschen schaden, wo immer sie können. Luzifer ist zwar besiegt, aber noch darf er wirken. Ich vergleiche dies mit einer Armee, die zwar besiegt ist, aber auf dem Rückzug verbrannte Erde hinterlässt. Wir sind in diesem ständigen geistlichen Kampf, eben in einem Kampf um unser irdisches Wohl und um unser himmlisches Heil. Und so sind wir Menschen Kampffeld und Kriegsbeute zugleich. Als Ecclesia Militans, als streitende, als kämpfende Kirche. Und dazu lesen wir wieder im Katechismus der katholischen Kirche, Ziffer 409, diese dramatische Situation der ganzen Welt, die unter der Gewalt des Bösen steht, macht das Leben des Menschen zu einem Kampf. Die gesamte Geschichte des Menschen durchzieht nämlich ein hartes Ringen gegen die Mächte der Finsternis. Ein Ringen, das schon am Anfang der Welt begann und nach dem Wort des Herrn bis zum letzten Tag andauern wird. In diesen Streit hineingezogen, muss sich der Mensch beständig darum bemühen, dem Guten anzuhangen. Soweit der Katechismus. So sehe ich bei den Dämonen drei Hauptaufgaben. Erstens, die Dämonen wollen verhindern, dass der Mensch Christus als den Sohn Gottes und als seinen Erlöser erkennt und anerkennt. Zweitens, wenn den Dämonen dies nicht gelingt, dann wollen sie zumindest verhindern, dass der Mensch Christus wirksam dient und Christus ähnlich wird, indem der Mensch auf ihre Versuchungen hereinfällt, sich zur Sünde verführen lässt und dadurch in die Sklaverei der Sünde gezwungen wird und letztlich seines ewigen Heils beraubt wird. Und drittens, wenn den Dämonen auch dies nicht gelingt, dann wollen sie zumindest den Menschen auf diesem Planeten maximal plagen und schaden. Mit Unglücksfällen, mit Katastrophen, mit Unfrieden, mit Krieg, mit Krankheiten und Seuchen und mit negativen Bindungen und Belastungen. Auch die aktuelle Corona-Pandemie sehe ich in ihrer geistlichen Dimension als dämonisch verursacht und gesteuert. In diesem bösen Weltzeitalter ist Satan der gegenwärtige Weltbeherrscher. Aber Satans Weltherrschaft wird ein Ende haben. Dagegen, Jesu Herrschaft ist ohne Ende, dauert in alle Ewigkeit. So hören wir ja in der Botschaft des Engels an Maria bei der Empfängnis in Nazareth, Lukas Kapitel 1 zu Jesus: Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Nun eine weitere Frage: Wie wirken Dämonen? Wie arbeiten sie? Was ist ihre Taktik? In der Regel vermeiden Dämonen den direkten Kampf und gehen nicht grobschlächtig vor, auch wenn es in der Bibel heißt, sie wie brüllende Löwen gingen sie umher. Nein, in der Regel gehen sie subtil vor, fast unmerklich. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus, er tritt sie nicht ein. Er drückt sie fast unmerklich immer weiter auf. Und so erscheint mir Satans Vorgehen in folgender Reihenfolge. Erstens Täuschung, zweitens Versuchung, Anstachelung, drittens Verführung und viertens Verblendung oder Verzweiflung. Satans Wirken beginnt in der Regel mit Täuschung. Ein bisschen Lüge, kaum merklich, verpackt in einem größeren Paket einer echten Wahrheit. Wie seinerzeit die Schlange im Paradies. Er kommt selten direkt mit einer dicken Lüge. Er vermischt ein wenig Wahrheit mit Irrtum. So verfälscht er die Wahrheit, kaum merklich für jemanden, der nicht selbst fest in der Wahrheit verankert ist. Aktuelle Beispiele: Zölibat, Genderdiskussion, Homodiskussion, Kommunionzulassung für wiederverheiratete Geschiedene, Interkommunion und. Oder er versucht, dem Menschen einzureden: Das ist doch gar nicht Sünde. Das ist doch ganz normal. Das macht heutzutage doch jeder. Und dann kommt die Versuchung. Der Teufel wirkt dabei durch Beeinflussung, durch Einflüsterungen oder durch Aufstachelungen. Fast immer stehen am Anfang falsche Freunde als Werkzeuge Satans. Und man muss die Kraft und den Mut haben, diese schädlichen Freundschaften aufzugeben. Hier kann ein Stoßgebet helfen. Heiliger Geist, umhülle mich mit deiner Weisheit und deiner Erkenntnis. Ja, und wie geht's dann weiter? Ist der Kandidat, in Anführungszeichen, den sich der Teufel ausgeguckt hat, durch diese Täuschungen und Versuchungen quasi weich gekocht, dann kommt die Verführung. Jeweils zur Sünde oder zu irgendetwas anderem, was aus der Sicht Gottes sicher ein negatives Ziel ist. Es kommt die Verführung. Die Sünde wird getan. Und ist es dann eben dem Teufel gelungen, durch Täuschung und Lüge zur Sünde oder zu sonst etwas Schlimmeres zu verführen, dann erfolgt postwendend die Verblendung. Der arme, getäuschte und verführte Mensch ist in dieser Sache nicht mehr klar und logisch denkfähig. Er wird vom Satan verblendet, sieht nur noch angeblich Positives und blendet alles Negative aus. Romano Guardini sagt: Auf die Sünde folgt die Verblendung und die Verblendung führt in immer weitere Sünde. Das kann ich auch immer wieder beobachten, diese Verblendung. Und durch die Verblendung ist von sich aus der Mensch dann zu keinerlei Umkehr mehr selbstfähig. Er benötigt die Gnade Gottes, die andere stellvertretend für ihn erbeten und erbitten müssen, dass er aus dieser Verblendung wieder herauskommt. Das ist das eine, Verblendung. Oder noch viel grausamer: Der Teufel lässt nach der erfolgreich gelungenen Verführung sein armes Opfer das ganze Ausmaß der getanen Sünde, das ganze Ausmaß des angerichteten Schadens erkennen und stürzt das arme Opfer in Verzweiflung. Er redet dem Sünder ein, er habe sein Seelenheil verloren. Gott könne ihm diese Sünde nie vergeben. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Die Verzweiflung: Ich bin verloren, Gott kann mir nicht vergeben. Verblendung oder Verzweiflung? Beides wirklich satanisch. Noch ein ganz kurzer Hinweis: Die Unterscheidung zwischen einem rein psychischen Problem oder von Symptomen einer rein psychischen Erkrankung oder einer dämonischen Belastung oder eventuell einer Mischform zwischen psychischen und dämonischen Belastungen, Diese Unterscheidung ist oft nicht einfach. Dazu braucht es viel Spezialwissen und viel Erfahrung. Doch dies ist heute nicht unser Thema. Nun eine weitere wichtige Frage: Wie kann ich mich schützen? Ziel muss es sein, sich die Dämonen möglichst weit vom Leib und auf Distanz zu halten. Ganz weit weg vertreiben wird nicht gelingen. Es sind zu viele in unserem Umfeld. Bedenken wir nur, wie so manche Heilige von ihnen gequält wurden. Der heilige Pfarrer von Ars oder der heilige Pater Pio wurden vom Teufel nächtelang verprügelt und grün und blau geschlagen, aus lauter Wut, weil diese ihm so viele Seelen entrissen haben. Und bedenken wir auch nicht nur die große und gut ausgebildete Anzahl, sondern auch ihre Vernetzung und ihre intelligente Führung. Gegen jeden von uns liegt vielleicht eine ganze Kompanie auf Lauer, im Hinterhalt, und wartet auf die Chance, über einen herzufallen. Also immer wachsam sein. Epheserbrief Kapitel 6. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam. Hart aus und bittet für alle Heiligen. Seid wachsam. Aber nicht nur wachsam sein, sondern auch aktiv werden. Wie kann ich mich schützen? Was kann ich tun, um mich schon im Voraus aktiv zu schützen, um mir die Dämonen vom Leib zu halten? Als Vorbeugung, als Prophylaxe. Nun, das sind die Gebete. Das Glaubensbekenntnis ist ein ganz wichtiges Schutzgebet. Ohne den Glauben an Jesus Christus kann es keine Heilung oder Befreiung geben. Ohne den Glauben an Jesus Christus sind wir schutzlos dem Teufel ausgeliefert. Ein weiteres wichtiges Schutzgebet ist das Gottesbekenntnis Jesu. Das wollen die Dämonen nicht hören. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Immer wieder mal auch laut dem tagsüber zu sagen, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Das halten die Dämonen nicht aus, wenn sie das laut bekennen. Dann natürlich das tägliche Rosenkranzgebet. Die Mutter Gottes ist die Siegerin in allen Schlachten. Das Rosenkranzgebet ist die mächtigste Waffe und der mächtigste Schutz. Dann auch das Michaelsgebet, haben wir jetzt gerade im Kirchenlied gehört. Dann natürlich Befreiungsgebete. Und die muss man sich aus dem Internet herunterladen, was man selbst beten darf. Und Befreiungsgebete, die Priester beten. Und dann die Möglichkeit, sich im Gebet unter den Schutz des kostbaren und erlösenden Blutes Jesu zu stellen. Herr Jesus, ich stelle mich unter den Schutz deines kostbaren, siegreichen, erlösenden Blutes. Auch dies kann man mehrmals am Tag sagen. Da ist man sicher geschützt. Und dann ganz, ganz wichtig: immer im Stande der Gnade sein und im Stande der Gnade bleiben. Das heißt eben auch die Sakramente praktizieren, Beichte und Eucharistie. Das wollen die Dämonen nicht, dagegen fliehen sie weit weg. Und immer eben den Blick fest auf Jesus gerichtet haben. Schau auf Jesus. Und ich selber halte auch sehr viel von den Sakramentalien, zum Beispiel die Benediktusmedaille oder die wundertätige Medaille oder eben auch das Weihwasser. Und dann Anbetung. Anbetung vor dem Allerheiligsten. Wenn Sie da vor dem Allerheiligsten sitzen, sitzt Ihr Schutzengel neben Ihnen, aber die Dämonen sitzen bestimmt nicht im Raum. Das halten die ja gar nicht aus. Und wo sie es auch nicht aushalten, ist im Lobpreis. Psalm 23, preist den Herrn mit der Zither, spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe. Psalm 149, singt dem Herrn ein neues Lied. Nur wenige Beispiele. Lobpreis. Und dann hat uns Paulus noch darauf hingewiesen, die Rüstung Gottes. Epheserbrief, Kapitel 6. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Und hier arbeitet er vor allem heraus, vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Also wir können nicht nur mit dem Schild des Glaubens die feurigen Geschosse des Bösen abwehren, nein, wir können sie sogar auslöschen. Deswegen finde ich das Glaubensbekenntnis so wichtig. Das Glaubensbekenntnis und damit auch das Gottesbekenntnis Jesu immer wieder auszusprechen. Und das tun wir ja auch, wenn wir täglich den Rosenkranz beten, dann sprechen wir ja auch das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ist ein Schild, mit dem wir die feurigen Geschosse des Bösen auslöschen können. Dann das Weihwasser hatte ich schon angesprochen, täglich mehrfacher Gebrauch. Und ein weiterer wichtiger Punkt, immer erfüllt sein von Gott und von der göttlichen Liebe. Nie leer werden. Denn nach Gottes Heilsplan sind wir Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther, Kapitel 6. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Das also bedeutet, immer erfüllt sein vom Heiligen Geist. Dann wohnt er in uns. Und dann sind wir immer voll mit der Liebe und der Gegenwart Gottes. Und wenn wir voll sind mit dem Heiligen Geist, mit Jesus Christus, mit der Gegenwart und Liebe Gottes, dann hat ein Dämon keinen Platz mehr in uns. Es ist wie wenn ein Gefäß gefüllt ist, dann kann man nichts anderes mehr hineintun. Also nie leer werden. Immer voll sein mit der Liebe und Gegenwart Gottes. Nie leer werden. Das ist, wenn ein Bereich meiner Person eben nicht mit der Liebe Gottes gefüllt ist, sozusagen als rein menschlicher Bereich geführt wird. Ja, hier ist Gott nicht zuständig. Dann ist dieser Bereich geistlich gesehen leer. Hier ist die Türe offen für Luzifer und seinen Anhang. Und deswegen will ich auch zwar hier nur ganz nebenbei darauf hinweisen, wie Zehnmeditation geistlich deshalb so gefährlich ist, weil das Ziel der Zehnmeditation ist das Leerwerden. Abgesehen davon, dass die Zehnmeditation als Teil des Buddhismus mit all seinen Praktiken als eine heidnische Weltanschauung mit dem Christsein nicht vereinbar ist und damit eine schwere Sünde gegen das erste Gebot. Eine schwere Sünde, die per se schon alle möglichen Dämonen auf den Plan ruft. Und nicht nur die eigene Person, sondern auch die ganze Familie. Und dies dann oft über Generationen dem bösen Treiben von weiteren Dämonen ausliefert.
Yeah.
Auf viele Fragen zu unserem Thema kann ich in so einem kurzen Vortrag nicht eingehen. Aber eines will, ja muss ich besonders betonen. Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Stets, praktisch jede Sekunde, stets in unserem Leben müssen wir uns entscheiden. 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Paulus sagt, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht teilhaben am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen. Paulus spricht hier wirklich Klartext. Wir müssen uns klar entscheiden. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das Reich des Lichts oder das Reich der Finsternis. Wir müssen uns entscheiden. Dazu haben wir eben von Gott als wunderbares Gnadengeschenk erhalten, den freien Willen. Wir müssen uns entscheiden. Und diese Entscheidung ist ein ständiger geistlicher Kampf. In jeder Sekunde. Für jeden Einzelnen von uns. Ein ständiger geistlicher Kampf. Und in diesem Kampf gilt keine Angst. Christus ist Sieger. Mit Christus zusammen werden wir diesen Kampf gewinnen. Und der Siegeskranz liegt für uns bereits bereit. Also, keine Angst vor dem Teufel. Haben Sie keine Angst. Aber bleiben Sie immer wachsam. Noch einmal 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Seid nüchtern und wachsam. Das ist unsere Devise in diesem geistlichen Kampf. Nüchtern und wachsam sein, aber keine Angst haben, denn Jesus Christus ist Sieger. Und sicher gilt, wir dürfen dem Teufel nicht zu viel Raum in unserem Denken geben. Aber andererseits müssen wir die Warnung des heiligen Petrus sehr ernst nehmen. Er ermahnt uns eindrücklich, immer wachsam zu sein. Wir müssen immer mit dem Versuch Satans rechnen, uns anzugreifen. Darum, seid wachsam. Aber keine Angst. Jesus hat gesiegt. Christus ist Sieger. Thomas von Aquin hat ein wunderbares kleines Gebet formuliert. Der du am Kreuz das Heil vollbracht, des Himmels Tür uns aufgemacht, gib deiner Schar im Kampf und Krieg Mut, Kraft und Hilf aus deinem Sieg. Christi Sieg über Satan, den Urheber der Sünde und des Todes. Christi Sieg ist eine unbestreitbare Gewissheit. 1. Johannesbrief. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus Christus ist Sieger. Und zum Schluss will ich nochmals betonen, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will keine Angst machen und ich will dem Teufel auf keinen Fall zu viel Ehre geben. Ich will nur sensibilisieren, aufmerksam machen, in welcher Gefahr wir ständig sind. Nicht nur lebensbedrohliche Coronaviren schwirren ständig um uns herum in dieser sichtbaren Welt. In der unsichtbaren geistlichen Welt schwirren um uns herum die gefallenen Engel, die Teufel, die Dämonen, die es darauf abgesehen haben, uns ständig zu schaden, uns unser irdisches Wohl und unser himmlisches Heil zu rauben. Die Aussage eines Luzerner Theologieprofessors, Abschied vom Teufel, ist falsch, ist eine Irrlehre. Der Teufel und seine Dämonen sind real, leider. Und sie sind ständig in unserer Umgebung, leider. Da müssen wir auf der Hut sein und uns wehren. Es ist ein ständiger geistlicher Kampf. Aber wir sind nicht wehr- und schutzlos. Die zahlreichen Möglichkeiten unserer geistlichen Waffen habe ich Ihnen aufgezeigt. Alles im Namen Jesu. Christus ist unser Schutz und unser Heil. Christus ist Sieger. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist immer unser Ziel. An seiner Hand geführt und in seine Hand eingeschrieben. Auf ihn allein vertrauend. Da können die Mächte der Unterwelt, die Pforten der Hölle, uns und die Kirche nicht überwinden. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit.
Das war die Sendung mit dem Titel «Geistlicher Kampf». Ein herzliches Vergeltsgott am Professor Dr. Med. Helmut Rinner. Professor Rinner, wir wünschen Ihnen viel Kraft, Mut und Gottes Segen. Auch Ihnen möchte ich danken, sagen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Wir sind noch nicht ganz fertig mit unserer Sendung. Wir dürfen nämlich noch das Halleluja vom Händel hören. Trotzdem Gottes Segen.